Und wenn ich mir überlege, was könnten für Jobs wegfallen mit KI, mit digitaler Transformation, dann sind wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren in der Situation, dass wir ganz viele Leute in andere Abläufe integrieren müssen, wie die, die sie mal gelernt haben.
Ja.
Vielleicht brauchen wir in 10 Jahren nicht mehr so viele Übersetzer und Dolmetscher. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viele Taxifahrer, Busfahrer, mannigfaltige Berufe, die vielleicht substituiert werden.
Ja.
Und dann brauchen wir in den anderen Branchen die Kompetenz, diese Personen wertschöpfend und wertschätzend zu integrieren.
Mhm.
Sofort. Ich kann die ja nicht alle nehmen, 3,5 Jahre ausbuchen und zur Fachkraft qualifizieren. Ich möchte diese Kompetenz im Unternehmen antrainieren.
Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du hier richtig, wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Wir freuen uns, dass wir mal wieder vor Ort unterwegs sind und tatsächlich auch bei dieser Folge mal wieder in München unterwegs. Wir sind heute bei einem Elektrotechnikunternehmen mitten in München und das Ganze heißt Kuhn Elektrotechnik und die haben aus einem Pain heraus eine zweite Idee generiert tatsächlich und darüber diskutieren wir heute. Es wird heute viel um das Thema Fachkräftemangel gehen und wie man da agieren kann.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin und darf auch wieder dabei sein im schönen München. Schon der zweite Podcast dieses Jahr, den wir hier aufnehmen. Mal schauen, ob das die Regel wird. Genau, Juliane, du hast schon gesagt, wir sind bei Kuhn Elektrotechnik und ich versuche euch mal das Unternehmen ganz kurz vorzustellen, aber würde dann natürlich auch direkt an unseren Gast weitergeben. Und zwar kann man lesen tatsächlich, dass Kuhn Elektrotechnik ein Full-Service-Dienstleister ist. Was sich genau dahinter verbirgt, werden wir vielleicht gleich nochmal näher hören. Es werden neueste Technologien und smarte Lösungen verbaut oder angewandt und man ist hier, glaube ich, auch immer auf der Suche nach neuen Ideen. Und wir haben gelesen, wir sprechen hier von Machtkräften. Was hinter den Machtkräften im Handwerk steckt, werden wir auch noch heute in der Podcast-Folge erfahren. Und die Werte, die das Unternehmen in sich trägt, sind Qualität, Flexibilität, Termintreue und Organisation. Aber vielleicht mal von unserem Gast heute einmal die Beschreibung, was ist das Unternehmen, was macht das Unternehmen aus und wie lange existiert das Unternehmen überhaupt schon?
Hallo, hi. Das Unternehmen gibt es seit 1988. Ich leite es in zweiter Generation, habe es von meinem Vater übernommen. Wir nehmen schon für uns in Anspruch, dass wir nahezu jede Form von Technik im Elektrohandwerk beherrschen, aber wir wählen es nicht aus. Wir sind im Großprojektegeschäft tätig, viel für die öffentliche Hand. Da gibt es Institutionen, die planen, die vorgeben. Wir sind das ausführende Organ. In dem Kontext sind wir nicht die, die festlegen, welche Technik zum Einsatz kommt, aber nehmen für uns in Anspruch, dass wir alle eine vorgegebene Technik einsetzen können. Das sind klassische Bauelektriker, legen Kabel, bauen Kabeltrassen, bauen Lampen in die Decke, Schalter in die Wand, Brandmeldeanlagen, was halt zur Gebäudetechnik dazugehört.
Und das ja auch mit einer ordentlichen Schlagzahl an Mitarbeiterinnen dahinter, oder?
Ja, wir haben ungefähr 350 Beschäftigte unter unserer Fahne. Festangestellt sind es 200 circa und mit Nachunternehmerstrukturen, wie es halt im Großprojektegeschäft funktioniert, ist unsere Wertschöpfung, wird errichtet ungefähr von 350 Personen.
Ja, spannend und das tatsächlich ja mitten in München. Was sind so die Themen vielleicht einmal, wir haben gerade gehört, Innovation treibt euch an. Wie würdest du das beschreiben? Was sind da so eure Themen bei Kuhn Elektrotechnik?
Also ganz unterschiedliche. Die technische Innovation ist gar nicht so der Schwerpunkt, sondern die prozessuale Innovation. Wir wollen unsere Prozesse, unsere Abläufe im Griff haben und wir wollen vor allem realistischerweise auf die Rahmenbedingungen schauen und nicht so sehr in einer Wunschvorstellung, wie unser Handwerk funktionieren sollte, sondern was können wir tun, um die Rahmenbedingungen bestmöglich auszunutzen oder um es besser zu machen als die Wettbewerber. Und mit sehr viel Nüchternheit auf die gegebene Situation und wenig verklärter Romantik, wie es sein könnte.
Bevor wir gleich auf das Thema Fachkräftemangel eingehen und das, was wir heute eigentlich sozusagen besprechen wollen, dieses Thema Fachkräfte, Machtkräfte, nochmal eine Frage dazu, weil dieses Thema Prozesse, Veränderung, Digitalisierung ist ja auch in unserem Podcast immer so ein ganz großes Thema, weil mich das natürlich auch sehr umtreibt. Einfach nochmal, um hinter die Kulissen vielleicht zu blicken, wie geht ihr da vor? Was sind da so die Grundpfeiler, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren? Wie macht ihr das hier in-house?
Zwei unterschiedliche Kanäle vielleicht. Rein technisch haben wir einen eigenen Vollzeitprogrammierer. Wir programmieren unsere Betriebssoftware selber, einfach um es so zu haben, wie wir es uns vorstellen. Sonst nehmen wir normale Microsoft-Bordmittel her, aber für die wesentlichen Prozesse nehmen wir unsere eigenen Systeme her, selbst programmiert. Das ist ein eigenes Thema, das ist wirklich aus dem Zorn geboren, weil ich nicht verstehen konnte, wie sehr ich meine Abläufe an Standardsoftware anpassen muss. Und ich hatte vor kurzem erst ein Gespräch mit einem großen Softwareanbieter, der mir sagt, ja, das ist ein Need, den sagen seit 15 Jahren unsere Kunden. Machen wir aber nicht. So, und aus diesem Zorn heraus haben wir unsere Software selber gemacht. Der eigentliche Kanal ist aber, dass wir uns eine DNA gegeben haben. Also wir versuchen nicht, alle Arten von Geschäftsmodell und alle Arten von Geschäftsgebaren zu können. Wir haben eine DNA, die passt zu unseren Leuten, die passt zu mir, die passt zu uns, die passt zu unseren Kunden. Und danach richten wir unser Tun und unsere Prozesse aus. Wenn du eine Unternehmens-DNA hast, die gut für die öffentliche Hand funktioniert, passt die nicht notwendigerweise zum Einfamilienhausbau im Privatbereich. Und wir sind uns unserer DNA bewusst, und richten unsere Abläufe nach dieser DNA aus und versuchen nicht überall mitspielen zu können.
Jetzt haben wir ja schon gehört, eigener Softwareentwickler. Wahnsinn, dass man sich sowas dann auch am Ende leistet, um dann auch Probleme am Ende im Unternehmen zu beheben und eigene Software zu programmieren. Aber ich glaube, ich kann mir, dadurch ich ja nicht aus dem Handwerk stamme, jetzt oute mich mal, die Frage stellen. Und zwar, wen braucht man denn sonst hier, um vielleicht auch den Einstieg in unser heutiges Thema zu finden? Also was für Mitarbeiter, was für Ausbildungsgänge hat man am Ende, um quasi die Arbeiten auch durchführen zu können?
Also wir haben jetzt aktiv im Einsatz ein recht breites Spektrum. Wir haben vom Fachhelfer mit schlechten Deutschkenntnissen bis zum Bachelor- und Master-Absolventen ein relativ breites Spektrum. Mhm. Die Kernaufgabe ist, das, was man hat und kriegen kann, bestmöglich einzusetzen und nicht zu überlegen, was brauche ich alles. Mhm. Klar brauchst du gewisse Kompetenzen im Unternehmen, aber wenn sie halt nicht so verfügbar sind, wie man sie braucht, dann muss man halt einen Workaround finden. Mhm. Und unser Workaround ist, dass wir ein sehr breites Spektrum an Qualifikationen einsetzen.
Und ich glaube, genau da können wir auch ansetzen. Wir haben eben, wie gesagt, eingangs ja schon in der Vorstellung die Machtkräfte erwähnt. Und ich meine, die Ableitung oder die Herkunft des Wortes kannst du gleich noch viel besser beschreiben. Aber am Ende des Tages sind wir in einem Fachkräftemangel unterwegs. Du hast eben schon beschrieben, welches Spektrum am Ende ihr im Unternehmen hier als Mitarbeiterinnen habt und die natürlich auch ihre Arbeiten hier durchführen. Und ihr habt euch hier was Besonderes überlegt, weil natürlich der Markt an Personen wahrscheinlich begrenzt war, auf den man zugreifen konnte und brauchte Personal, um halt Arbeiten durchzuführen. Was ist eure Idee gewesen?
Also bevor ich zur Idee komme, würde ich gerne zwei Grundvoraussetzungen noch beschreiben, wenn ich darf.
Gerne.
Das erste ist, ich gehe regelmäßig zu Verbandstreffen und dann wird sich darüber unterhalten, wer wie viel für Insta-Kampagnen ausgibt und wer wie viel für Abwerbeprämien ausgibt. Und am Ende des Tages kannibalisieren wir unseren eigenen Markt. Ich habe deswegen nicht eine Arbeitskraft mehr. Ich treibe vielleicht eine Lohnspirale an. Ich tausche vielleicht die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen untereinander aus, aber ich habe keinen zusätzlich. Das heißt, das erste Ziel war, zusätzliches Arbeitskräftepotenzial ins Handwerk zu bringen. Nur so habe ich einen Mehrwert für die Branche als Ganzes. Das zweite war, mal ein bisschen abstrakter zu unterscheiden, was ist Zweck und was ist Mittel zum Zweck. Bildung, Fachkraft, Know-how, Fachwissen ist alles Mittel zum Zweck. Der originäre Zweck des Unternehmens ist es, einen wertschöpfenden Handgriff zu tun. Und wie der entsteht, ist zunächst mal zweitrangig. Der Zweck ist der wertschöpfende Handgriff. Alles andere ist Mittel zum Zweck. Das ist eine feine Unterscheidung, aber für mich total wichtig in allem, was ich hier tue. Und so ist die Entscheidung oder die Überlegung gekommen, lass uns die Handgriffe überlegen, lass sie uns so filetieren, dass wir schauen, welche Mindestqualifikation brauche ich für die Handgriffe, und ich organisiere die Arbeit anhand der Qualifikationen, die ich habe, und nicht die Qualifikationen werden als Voraussetzung gegeben und danach bilde ich meinen Geschäftsprozess ab. Die Unterscheidung zwischen Zweck und Mittel zum Zweck ist ein entscheidender Ausgangsfaktor. Und so ist es halt entstanden, dann kam eins zum anderen und bei der Work in Progress GmbH, da sind ja drei andere Mitstreiter mit mir noch dabei. Und so sind wir einfach im Gespräch und in der Diskussion auf die Idee gekommen, wo ist denn ein zusätzliches Potenzial? Das sind die Langzeitarbeitslosen, das sind die Arbeitslosen, das hat die Politik auch erkannt. Und da werde ich nicht weit kommen, wenn ich die Stellenausschreibung mit 17 Bullet Points, was die für Qualifikationen sein sollen, spicke. Und so sind wir eben zum Gedanken gekommen, wir wollen gar keine Fachkraft. Klar wollen wir sie, wir bilden aus, logisch. Aber wenn wir sie nicht ausreichend kriegen, dann nehmen wir die Machtkraft, die diesen Handgriff macht, der wertschöpfend ist und den ich verkaufen kann.
Um es nochmal kurz einzugruppieren, wenn jetzt die Personen noch nichts von Work in Progress gehört haben, um das nochmal ganz kurz zu erläutern. Wir befinden uns sozusagen in dem Unternehmen Kuhn Elektrotechnik mitten in München und hier ist sozusagen genau dieser Pain entstanden, den du gerade beschrieben hast. Und ich würde da einmal vorweggreifen, es ist sozusagen, es soll mehreren Unternehmen ermöglicht werden, diesen Gedankengang nach außen zu tragen. Und das steckt hinter der neuen Idee Work in Progress, die quasi nebenher einmal für Kuhn Elektrotechnik natürlich eine Idee war, aber in Zukunft ja auch für andere Unternehmen eine Idee sein kann.
Ganz genau so ist es. Also die Work in Progress ist entstanden aus diesem Schmerz heraus, an der Freude, an der Idee, an der theoretischen Möglichkeit, ein sozioökonomisches Perpetuum mobile zu bauen. So ist es entstanden. Es soll für viele Branchen funktionieren und wir haben es dann hier wieder, die Kuhn Elektro war dann auch der Resonanzkörper. Also die Ideen, die wir hatten in der Theorie, haben wir hier ausprobiert. Also wir waren quasi Patient Null und Labor und hier sind die Ideen entstanden. Wir waren aber jetzt auch schon bei vielen anderen Unternehmen. Wir waren bei Nymphenburg Porzellan hier in München, wir waren bei der Charité in Berlin und wir versuchen mehrere Unternehmen für unsere Idee zu gewinnen. Was auf bayerisch gesagt relativ zart ist. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass die Idee dahinter in nahezu jedem Unternehmen umsetzbar ist.
Ja. Ja, auch mit den Grundpfeilern, die davor so beschrieben wurden. Und vielleicht werden wir da nochmal konkret, um einmal zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Also wir haben die Idee verstanden, was ist die Idee dahinter, welche Menschen wollen wir ins Handwerk jetzt beispielsweise bringen, aber auch dann in andere Branchen, wie du gerade gesagt hast. Aber wie kann man sich das jetzt konkret in der Umsetzung vorstellen? Wie geht ihr da vor?
Also das erste Beispiel war ein großes Schulbauprojekt hier im Münchner Umland und da waren ungefähr 20.000 Lampen zu montieren. Und die Hälfte der Tätigkeit ist reines Vertragen, Ausbackeln und Kartonage wieder wegnehmen. Und das war der erste Testballon, dass wir gesagt haben, diese 20.000 Lampen sind ungefähr 4 Mannjahre gewesen. Wenn ich es schaffe, die Hälfte des Vertragens, des Ausbackelns und des Zusammenräumens durch fachfremde Machtkräfte machen zu lassen, habe ich quasi implizit 2 Fachkräfte freigesetzt. Ich habe keinen zusätzlichen gewonnen, aber ich habe sie freigesetzt. Und so haben wir das dann probiert. Das hat ganz gut funktioniert. Und der zweite Gedanke war, dass wir mit keinem Druck starten. Die Personen sind an einer Stelle in ihrem Leben, wo sie vielleicht mit Erwartungshaltung und Druck nur bedingt gut umgehen können. Und diese, du musst Fachkraft werden, du sollst Fachkraft werden, das haben wir einfach gar nicht ins Schaufenster gestellt. Wir haben einfach gesagt, wir sind froh, dass du da bist, jetzt fangen wir an. Und die Vision war, der oder die vertragen die Leuchten 1-2 Wochen und irgendwann ist Freitag und es ist 11 Uhr und es ist gleich Feierabend und die Sonne scheint und der Vorgesetzte sagt, jetzt komm, jetzt montier halt mal eine. Wir haben 20.000 Lampen, es gehen so und so viele kaputt, dann geht halt eine mehr kaputt. Es ist egal, montier einfach eine. Und dann hat der ein Erfolgserlebnis oder sie hat ein Erfolgserlebnis und diffundiert so unausgesprochen in der Prozesskette in immer komplexere Aufgaben. Und derartige Tätigkeiten haben wir in unserem Konzept, in unserem Geschäftsmodell sehr viele. Wir montieren sehr viele elektronische Uhren in Schulen, wir montieren Sprechanlagen, wir montieren Steckdosen, wir montieren Lampen. Und das sind alles am Ende des Tages 2 oder 3 oder 5 Drähte. Und dann wiederholt sich sehr stark. Und wir haben es die Leute einfach machen lassen. Und zwar ohne Erwartungshaltung, ohne Erfolgsdruck, sondern mit der Idee, das Erfolgserlebnis ist da, bevor der Erfolgsdruck überhaupt zu sehen ist. Und das hat ganz gut funktioniert. Und das versuchen wir jetzt ein Stück weit zu interpolieren, zum Beispiel auf Kabelzug. Wir haben Millionen Meter Kabel, die wir im Jahr verlegen. Das sind zig Mannjahre. Ich kenne die gut gegenderte Formulierung für Mannjahre nicht. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich sage es in aller Gleichberechtigung. Das sind viele, viele Mannjahre. Und dafür brauche ich keinen Universalgelehrten. Das ist einfach eine Bereitschaft. Und so funktioniert das ganz gut und so entsteht ein Schritt nach dem anderen. Und wir haben jetzt die Einzelfälle, die über einen zweiten Bildungsweg zur Fachkraft werden. Wir haben die einfach Fachhelfer bleiben. Die werden alle gut bezahlt. Die sind alle tarifvertragsgebunden, sozialversicherungspflichtig, Vollzeit unbefristet und sind einfach Teil des Teams.
Was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, du hast ja jetzt eben direkt mit der Baustelle, sage ich jetzt mal, angefangen oder mit dem Projekt. Kannst du nochmal beschreiben, wie werden die Personen hier vielleicht empfangen und ich denke mal, die kommen ja ganz normal morgens an, werden zugeteilt, auf welches Projekt geht es und dann geht's los oder habt ihr da nochmal einen besonderen Weg, wie man die Personen quasi reinbringt?
Also in unserem konkreten Fall, in Klammern, das muss jedes Unternehmen für sich selber rausfinden. Aber bei uns ist es so, dass wir ein bisschen mit einer Tandemstruktur arbeiten. Wir haben einen Projektverantwortlichen, einen Projektleiter, eine Projektleiterin, die grundsätzlich in die Idee eingebunden sein muss und die so ein bisschen auf einer Makroebene guckt, was könnten denn für Tätigkeiten da sein. Oberer Teil des Tandems. Unterer Teil des Tandems ist der konkrete Kollege, die konkrete Kollegin, die on-job mit den Personen zusammenarbeitet, mit ihren Nöten und ihren Fähigkeiten und ihren Emotionen, die sie so mitbringt. Und damit fahren wir ganz gut. Und da steckt so viel Wissenschaft nicht dahinter. Wir empfangen die Leute mit einer aufrichtigen Chance und manche fangen dadurch an, erfolgreich zu arbeiten und bei manchen klappt es nicht. Und so ist es im normalen HR auch, also keine Auffälligkeiten.
Und vielleicht nochmal auf den Punkt, manchmal klappt es nicht. Auch da habt ihr ja eine Regelung gefunden für euch, dass ihr sagt, okay, wir haben eine gewisse Zeit, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, da können sich die Personen bewähren, einleben, zeigen, was sie können und vielleicht klappt es dann halt auch nicht. Das kann ja alles passieren. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, wir arbeiten mit Agentur und Jobcenter sehr eng und konstruktiv zusammen. Die haben das Konzept ein Stück weit mitentwickelt, wir verstehen uns gut. Und es gibt eine sogenannte MAG-Maßnahme, das ist eine Art Praktikum, wo die Personen noch bei der Agentur für Arbeit in der Maschinerie sind, keine DATEV, keine Lohnbuchhaltung, reduzierte Administration. Und die dauert normalerweise eine Woche. Und wir haben es mit den Trägern vereinbart, dass sie bei uns einen Monat dauert. Das heißt, die Leute kommen zu uns, sind aber voll unter der Fahne, entweder Jobcenter oder Agentur für Arbeit. Es ist keine Anmeldung, kein buchhalterischer Prozess notwendig für die ersten 4 Wochen. Und die wissen aber, dass wenn sie das erste Monat gemacht haben und dann bei uns anfangen, bekommen sie für diesen ersten Monat eine Prämie von 1.000 Euro. Das ist natürlich einfach auch eine Respektsfrage und auch eine Mindestlohnfrage. Mhm. Die sind theoretisch in einem Praktikum, aber dass kein Schindluder damit getrieben wird, bekommen sie für diese Zeit dann einen Ausgleich, wenn sie da geblieben sind. Und in diesen 4 Wochen waren jetzt nicht nur Erfolgsgeschichten dabei, wir hatten ganz abstruse Vorfälle auch, muss man sagen. Aber am Ende des Tages hat es nicht ins System eingegriffen. Dann war jemand da, der hat ein Praktikum gemacht, es hat nicht geklappt und dann ist er wieder gegangen. Das passiert unzählige Male in diesem Land die ganze Zeit. Mhm. Und so war es da auch. Und dass jemand nach diesen 4 Wochen, nachdem er dann das Arbeitsverhältnis begonnen hat, nochmal zum Problembären geworden ist, das ist nicht passiert bisher.
Und diese Entwicklung auch dahin, jetzt hast du es ja sozusagen in deinem eigenen Unternehmen dann auch live das erste Mal getestet. Und was ich ja dann auch so spannend finde, mit so einer neuen Idee reinzugehen ins Team und dafür ein Gefühl zu vermitteln, was bedeutet das? Auch in puncto Wertschätzung gegenüber neuen Machtkräften, sage ich jetzt mal. Und auch, wie habt ihr vielleicht da auch die Prozesse angepasst, um so neue Arten von Machtkräften eben auch zu implementieren?
Wir haben schon sehr, sehr lange eine große Kohäsions- und Integrationskraft im Unternehmen. Ich musste da nicht viel Werbung machen. Das war eine Idee, die habe ich quasi in meiner Führungsebene gepitcht. So stelle ich mir das vor, lass ausprobieren. Und dann haben wir es einfach gemacht. Also das war kein großer prozessualer Eingriff in das, wie wir tun. Wir haben von Haus aus im Baugewerbe, gerade in Großprojekten, niederschwellige Tätigkeiten. Die sind da einfach. Und man kann sogar die Logik verfolgen, dass viele froh sind, diese Tätigkeiten nicht mehr tun zu müssen. Unser Ausbildungsleiter hat mal die These vertreten, dass unsere Ausbildungsqualität besser geworden ist, weil die niederschwelligen Tätigkeiten typischerweise von Lehrlingen gemacht werden. Und die können jetzt andere Dinge tun. Die können lernende Tätigkeiten ausüben und müssen nicht mehr zusammenkehren. Deswegen war der Eingriff minimalinvasiv. Das war kein Problem.
Ja, und wie viele davon fragen oder hast du das vielleicht so ganz grob auch mit dabei? Wie viele habt ihr jetzt schon hier im Unternehmen gehabt, sage ich jetzt mal so insgesamt? Wie viele haben begonnen?
Auf Punkt und Komma weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, es haben begonnen bei uns 35. Und wir haben jetzt 11 immer noch beschäftigt, wobei die Quote ein bisschen hinkt. Mhm. Wir haben am Anfang etwas zu innovativ versucht, die Leute zu integrieren. Mhm. Mein Gedanke war, wir machen wirklich ein weißes Blatt Papier. Wir haben keinen Lebenslauf, wir wissen gar nichts. Ich wollte, dass wechselseitig kein Kopfkino entsteht. Ja. Dass nicht unsere Leute denken, der oder die waren Alki, die haben irgendwelche Probleme, was ist denn da passiert? Und dann andersrum auch nicht, dass die Leute meinen, sie werden anders angeschaut. Ich wollte, dass wir uns ganz neutral begegnen. Mhm. Einfach nur wechselseitig Menschen, die sich eine Chance geben und sie nutzen. Das war zu radikal. Das hat nicht funktioniert. Okay. Und dann haben wir angefangen, doch ein bisschen in Lebensläufe zu gucken, eine Art Speed-Dating zu machen, die Leute ein bisschen kennenzulernen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eine Bleibequote ungefähr von 60%. Und entscheidender ist aber, die nach einem Monat noch da waren, die sind de facto immer noch da.
Wahnsinn. Aber auch, also vom Hören her, im mega, mega interessanter Ansatz. Auch wenn du jetzt gesagt hast, war vielleicht ein bisschen zu radikal, aber genau diese Hemmschwellen am Ende wegzunehmen und dann offen dem anderen Menschen gegenüber zu stehen und nicht dieses klassische, ich pack dich jetzt mal in eine Schublade, denken, dann auch herauszufordern. Aber trotzdem gut, dass die Bleibequote am Ende ja enorm hoch ist.
Die Bleibequote ist hoch. Der Beitrag zur Wertschöpfung ist relativ gesehen auf das, was die Personen kriegen, auch hoch. Mhm. Ich kann nur nicht alle Prozesse ganzheitlich damit abbilden. Klar, ich brauche auch andere, aber der Beitrag ist groß. Und ich finde, es wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Videodreh, Insta-Kampagnen, Social Media, Plakatwerbung und so weiter, da kann man ein Haus davon kaufen. Mhm. Und der Hub bei der Maßnahme ist viel, viel größer als bei all diesen Maßnahmen. Mhm. Noch dazu kommt, ich schaffe tatsächlich neue Arbeitskräfte und klaue nicht irgendjemand anderen. Und trotzdem wird es immer mit gerunzelter Stirn beobachtet, es wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Das ist nicht das allein Heilbringende, das ist mir klar. Es ist eine Parallelstruktur. Aber die Parallelstruktur kriegt keine Chance und vor allem keine angemessene Chance, wenn man für diese Parallelstruktur Chancen-Risiko-Verhältnis sich anschaut. Theoretisch entscheide ich als Unternehmer nach Chancen-Risiko-Profil. So wird eine Entscheidung getroffen. Und mein Risiko geht gegen Null, mein Initialinvest geht gegen Null und ich habe eine Chance. Was das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich hinterher genauso viele Mitarbeiter habe wie vorher. Und in dieser Skala, was kann denn passieren, im Positiven oder im Negativen, wird diese Opportunität viel zu wenig betrachtet. Es ist nicht das Alleinheilbringende, das ist schon klar, aber es ist eine valide Parallelstruktur.
Um es nochmal einzukopieren, ich habe gerade drüber nachgedacht, wir haben ja am Anfang sehr viel über Arbeitssuchende gesprochen. Jetzt ist ja in den letzten 2 Jahren, hat sich ja extrem viel am Markt bewegt, einfach aufgrund dieser politischen Situation, auch beispielsweise mit der Ukraine. Und da wart ihr ja schon in diesem Prozess drinne. Inwiefern konntet ihr eben auch flüchtende Menschen aus der Ukraine hier vielleicht in Arbeit bringen und denen hier auch eine Perspektive bieten? Bietet das auch, also dieses Modell, das ihr da dort geschaffen habt, bietet das auch eben derartigen Menschen vielleicht auch eine Chance?
Da würde ich sagen, nein. Also ich spreche jetzt mal fürs gesamte Handwerk und vor allem Baugewerbe. Die Integration von Migranten und Flüchtlingen ist für uns ein alter Hut. Das machen wir seit 25 Jahren und wahrscheinlich noch länger. Diese Integration kann unsere Branche. Das ist nichts Neues. Es würde gar nicht mehr funktionieren. Also wenn wir die zugewanderten Arbeitskräfte von der Baustelle wegnehmen würden, dann würde es einfach stehen bleiben.
Ja.
Und deswegen ist das, ja, das machen wir auch, das machen wir sehr umfangreich, aber das ist eine Standardkompetenz im Handwerk.
Okay.
Ich würde den Gedanken woanders hinbringen. Also das Satzungsziel von Work in Progress ist allgemein Transformation am Arbeitsmarkt zu begleiten. Und man könnte ja sagen, wenn man es jetzt mit Langzeitarbeitslosen probiert, eignet man sich eine Kompetenz im Unternehmen an, Personen zu integrieren, die erstmal was anderes können. Und wenn ich mir überlege, was könnten für Jobs wegfallen mit KI, mit digitaler Transformation, dann sind wir vielleicht in 5 oder in 10 Jahren in der Situation, dass wir ganz viele Leute in andere Abläufe integrieren müssen, wie die sie mal gelernt haben.
Ja.
Vielleicht brauchen wir in 10 Jahren nicht mehr so viel Übersetzer und Dolmetscher. Vielleicht brauchen wir nicht mehr so viel Taxifahrer, Busfahrer, mannigfaltige Berufe, die vielleicht substituiert werden.
Ja.
Und dann brauchen wir in den anderen Branchen die Kompetenz, diese Personen wertschöpfend und wertschätzend zu integrieren. Mhm. Sofort. Ich kann die ja nicht alle nehmen, 3,5 Jahre ausbuchen und zur Fachkraft qualifizieren. Und das ist so ein bisschen der zweite Punkt, an den ich schaue. Ich möchte diese Kompetenz im Unternehmen antrainieren. Und vielleicht ist die nächste Branche die der Anwälte, die jetzt Rechtsschutz und Blechschäden machen, die dann über irgendein KI-System wegdigitalisiert werden. Und vielleicht müssen wir die Personen integrieren. Und die haben dann genauso ihre Aufgaben und es muss genauso wertschätzend sein und es muss genauso zum eigentlichen Zweck einen wertschöpfenden Handgriff zu tun passen. Und in die Richtung schaue ich ein bisschen. Ich hole mir die Integrationskompetenz ins Unternehmen für Leute, die erst einmal was anderes können. Mhm. Es muss nicht zwingend weniger sein, erst mal was anderes.
Ja. Also auch der Ansatz, total spannend, weil wir ja auch darüber oft im Podcast reden, was bedeutet eigentlich KI und wie wandelt das den Markt in Zukunft? Jetzt nochmal dahingehend vielleicht auch eine Frage, weil wir darüber noch nicht ganz so konkret geworden sind. Also du hast es gerade benannt, 3,5 Jahre ist eine verdammt lange Zeit für eine Ausbildung. Das machen wir im Elektrohandwerk genauso. Und vielleicht nochmal eine Meinung dazu, weil du ja jetzt sehr stark wir waren jetzt sehr stark auf dem Machtkräftethema. Was bedeutet das vielleicht auch aus deiner Perspektive für die Zukunft, für die Ausbildung? Siehst du da in Zukunft weiterhin die 3,5 Jahre? Lässt du das in deinen Gedanken erstmal unangetastet oder hast du da auch schon ein Modell im Kopf, wo du sagst, dahin könnte sich's entwickeln?
Ja, ich denke, die 3,5 Jahre werden so als Konzept schwer antastbar sein. Das ist in Verbänden so verankert. Ich denke es bei mir ohnehin schon in 60 Monaten. Ein Kollege, eine Kollegin, die mit der Ausbildung fertig ist, ist in der Größenordnung unserer Projekte nicht ansatzweise alleine arbeitsfähig. Die muss immer noch in eine Projekttopologie rein. Und deswegen denke ich, diesen Qualifizierungsgedanken eh schon mindestens mal über 60 Monate. Und ich hätte es einfach granularer gemacht. Also, dass ich sage, ich habe diesen klassischen Weg mit Geselle, Meister, Meisterin, so wie er jetzt da ist. Das ist in Ordnung. Man könnte vielleicht mal ein bisschen abstauben in den Inhalten. Das würde mir an der einen oder anderen Stelle ganz gut gefallen. Und parallel eine Struktur daneben stellen, wo man einfache, kleine, ganz granulare Teilqualifikationen erwerben kann, im Sinne der Wertschöpfungskette.
Ja.
Nicht im Sinne, ich bin danach eine Fachkraft und ich kann jede Anlage auslegen und bewerten und Fehler finden, sondern ich kann einen Teil zur Wertschöpfungskette beitragen. Und ich hatte heute eine Diskussion, da hat ein Kollege von mir recht klug gesagt aus meiner Sicht, ich brauch's Fachwissen erst dann, wenn was nicht klappt. Und solange die Arbeitsvorgaben klar sind und jeder sich dran hält und das Ergebnis stimmt, dann brauche ich das ganze Fachwissen nicht. Ich brauche es erst dann, wenn ich eine Problemlösungsstrategie brauche. Von daher glaube ich, können wir Leute, die nicht so viel Fachwissen haben, aber praktische Kompetenz, Einzelfähigkeiten ganz gut einsetzen.
Und auch das wandelt sich, habe ich jetzt gerade wieder gedacht, auch das wandelt sich ja auch in Zukunft, wenn wir schon bei dem Thema KI sind. Wie wandelt sich eigentlich der Markt? Auch da kann uns KI jetzt ja schon eine total gute Hilfestellung sein, um auch da Arbeitsschritte zu ergänzen und zu und den Menschen zu vereinfachen.
Ja, korrekt. Und also ich weiß nicht, wie ich diesen Punkt transportiere, ohne dass ich in ein schlechtes Licht komme. Aber wir haben alle verschiedene Assets, Dinge, die wir beitragen können. Und wir denken quasi nur noch über Qualifikation. Und Wille und Fleiß ist ein Asset, das wir in unserem Gesellschaftsmodell nicht mehr als solches anerkennen. Wir denken immer, es muss weniger gearbeitet werden. Wir denken, wir schützen jeden mit Arbeitszeitenschutzgesetz und Arbeitszeitenregeln. Und wenn ich eine Person bin, die aus Gründen, für die sie nichts kann, die Qualifikation und das Know-how nicht mitbringe, dann ist vielleicht mein einziges Asset der Fleiß. Und das dürfen wir den Leuten nicht nehmen. Das ist etwas weit hergeholt. Meine Schwester hat ein Sozialhilfeprojekt in Honduras gemacht. Und das Projekt war nur, dass die Kinder so viel Milch kriegen, dass sich ihr Gehirn physiologisch so entwickeln kann, dass sie lernen können. Es gibt Personen, die haben nicht die Chance zu lernen. Die haben vielleicht noch nicht mal die Chance, lernfähig zu sein. Bei uns trifft es eine ganze Generation, die im Homeschooling bei Corona liegen gelassen worden sind. Und wenn diese Personen, ohne dass sie was dafür können und ohne dass ich über sie urteilen möchte, ganz im Gegenteil, halt das Asset des Fleiß und der Leistungsbereitschaft haben, dann darf ich ihnen das nicht wegnehmen. Und viele, viele Arbeitsschutzregelungen, gesellschaftliche Entwicklungen ermöglichen es nicht, über Fleiß erfolgreich zu werden. Und das würde ich gerne auf einer natürlich so weit reglementiert, dass jeder anständig behandelt wird, dass jeder Herr seines eigenen Glücks ist. Ich will keinen ausbeuten. Ich will niemanden im 18. Jahrhundert in die Grube schicken. Aber ich will Leute, die Fleiß als Asset haben, die Möglichkeit geben, mit diesem Fleiß erfolgreich zu sein.
Also ich finde den Ansatz von dir super spannend. Also er hat jetzt mehrere Punkte gesagt. Einmal den Teil, den du eben zur Ausbildung dazu gebracht hast. Also noch ein Modell, ein etwas anderes Modell einfach neben dieses traditionelle, möchte ich jetzt mal sagen, zu stellen, wo man modular reingreifen kann und kann sagen, okay, ich mache jetzt mal die Weiterbildung zu XY und kann dann diese Tätigkeit auch genau ausführen. Und dann noch den Punkt, den du eben ja ganz klar herausgestellt hast, wenn jemand Fleiß und Motivation und Ehrgeiz hat, dann war er vielleicht aus was auch immer für Gründen in der Schule nicht der Beste und hat nicht das beste Zeugnis mitgebracht, aber hat Grundwerte tatsächlich, die ihn so antreiben, am Ende hier im Unternehmen Bestleistungen zu bringen und da einfach auch mehr drauf zu schauen. Ja.
Und du hast es tatsächlich, muss ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, weil ich dich ja auch auf der Bühne von der Zukunft Handwerk erlebt habe und da hast du es ganz schön gesagt, jeder im Unternehmen trägt seinen Teil zur Wertschöpfung dazu. Und das finde ich, wenn man das so auch schafft, in das Team reinzubringen und das als Grundpfeiler für so ein Unternehmen zu setzen, kann man, wenn man Teil von Work in Progress jetzt beispielsweise als externes Unternehmen wird und den Weg mit euch geht, glaube ich, auch innerhalb der Werte im Unternehmen ganz, ganz viel lernen.
Auf jeden Fall. Also keiner der Kollegen, der Kolleginnen ist wegzudenken. Jeder leistet seinen Beitrag. Und das wird wahrscheinlich in jedem Unternehmen so sein. Es kriegt vielleicht nicht jeder die gleiche Wertschätzung. Das ist noch mal eine andere Diskussion. Aber ich brauche jeden von denen, die hier arbeiten.
Da sind wir schon eigentlich direkt bei dem Thema, was ich gerade ja auch angesprochen habe, dass andere Unternehmen davon partizipieren sollen und können und dass das ja auch das Ziel ist. Das bei Kuhn war ja jetzt ein Beispiel, aber ihr habt es ja eben auch schon mit anderen Unternehmen angegangen in Form dieses Work in Progress. Vielleicht da mal die Frage, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man hier zuhört und sagt, oh, das packt mich total und ich kann mich total damit identifizieren und möchte den Weg eben auch gehen. Wie geht ihr da die ersten Schritte und wie nehmt ihr dann auch das jeweilige Arbeitsamt vor Ort mit?
Also es hat in den letzten 4 Jahren oder fast 5 Jahren mittlerweile auch eine gewisse Metamorphose erfahren. Unser erster Gedanke war, dass wir eine Art soziale Unternehmensberatung sind. Dass wir in die Unternehmen gehen, die Geschäftsprozesse filetieren und sagen, guck mal, den Handgriff könnte doch jemand anders machen und vielleicht teilt man es hier anders auf. Uns hat sich herausgestellt, es ist nur Überzeugungsarbeit. Wenn man die Unternehmen und vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer soweit hat, der Sache eine echte Chance zu geben, dann kennen die ihre Prozesse und die wissen ganz genau, guck mal, das können wir so machen und so machen. Die brauchen keine inhaltliche Beratung. Die brauchen manchmal einen kleinen Tritt und eine Überzeugung und die letzte Stufe und vielleicht die Belegschaft zu überzeugen. Es ist eher Arbeit im diplomatischen Dienst und keine inhaltliche Tätigkeit. Und in der Praxis ist es so, die Firmen nehmen mit uns Kontakt auf, dann haben wir verschiedene Gespräche, wo wir helfen können und wir bieten uns so sehr an, wie es die Unternehmen wollen. Vordringlich das ganze Formale mit den Agenturen, Kontakte, da haben wir ganz gute Kontakte mittlerweile, das sind auch wirklich super Leute, da werden viele Klischees treffen nicht zu, was Jobcenter und Agentur angeht. Und von dort aus ist dann idealerweise eine Partnerschaft.
Also super interessant, dass ihr das jetzt quasi auch geöffnet hat, also selbst gelernt und jetzt zur Verfügung zu stellen, das Thema. Aber du hast jetzt gerade auch nochmal in einem kleinen Nebensatz gesagt, die Unternehmen bekommen so viel Hilfe, wie sie abfordern am Ende. Also es bedeutet auch, ihr geht durchaus auch eine längere Zeit mit dem Unternehmen weiter und helft ihm vielleicht auch verschiedene, wie soll man sagen, Knackpunkte dann am Ende auch auszuräumen.
Ja, genau. Also das kann einfach ein Kickoff sein und dann nimmt es ein Unternehmen seinen Gang. Manche Unternehmen haben wir wirklich 2 Jahre begleitet. Manchmal muss man die Belegschaft überzeugen, manchmal muss man den Betriebsrat überzeugen. Manchmal braucht man einfach nur ein Best-Practice-Beispiel, von dem berichte ich und dann übernehmen die Unternehmen selbst. Das ist ganz unterschiedlich.
Vielleicht nochmal zur Klassifizierung. Ist das für dich so, dass es jedes Unternehmen machen kann, dass jedes Unternehmen dabei sein kann? Oder gibt es da auch vielleicht Grundpfeiler, wo ihr sagt, das sind auf jeden Fall Voraussetzungen, um bei Work in Progress sozusagen, ich sage immer, dabei zu sein? Eigentlich ist das auch das falsche Wort.
Also ich habe öfter schon mal von dem Beispiel gesagt, Online-Goldhandel wäre wahrscheinlich eine Branche, wo ich es mir schwer vorstellen kann. Okay. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, geht's überall. Wir haben einen ehemals Arbeitslosen, der hat bei uns den Weg im Lager begonnen und ist jetzt hier in der Verwaltung, macht Einkauf und Akquise. Das heißt, der ist ein Bürojob. Die Vermittlungshemmnisse, wie es technisch heißt, sind ja ganz mannigfaltig. Und manchmal sind sie nicht wegen Qualifikation oder Know-how derartigen Dingen, sondern weil die einen Hafen brauchen. Und wenn man die Theorie vertritt, jeder kann was, wir müssen dann nur schauen, wie wir ihn einsetzen, würde ich sagen, geht es nahezu in jedem Unternehmen und in jeder Branche.
Also ich bin sehr fasziniert von diesem Thema, den Mensch in den Fokus rücken, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Mensch in den Fokus zu setzen oder ins Zentrum zu stellen von dem Unternehmen, sagen immer ganz, ganz viele Unternehmen. Und hier wird das gerade mit irgendwie noch mal ganz anderen Werten untermauert. Das fand ich total schön in unserem Gespräch. Und wir kommen schon so ein bisschen zum Ende. Ich möchte noch mal eine letzte Frage, wenn ich darf, noch eine letzte Frage stellen. So ein bisschen die Vision von Work in Progress vielleicht auch herausstellen. Wo siehst du dieses Thema vielleicht auch in 10 Jahren oder in 5 Jahren? Also wo geht so die Entwicklung hin? Was erhoffst du dir vielleicht auch?
Also Work in Progress hat keinen gewinnstrebenden Ansatz. Wir sind überzeugt von unserer Idee und ich glaube, dass es eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Ich kann damit natürlich irren, das ist keine Frage, aber diese Transformation, also in meinem Gefühl verschlafen wir eine anstehende Transformation. Und dass wir Personen mit einer Qualifikation, wie auch immer die ausschaut, in den nächsten 5 und 10 Jahren in ganz anderen Feldern einsetzen müssen. Das ist eigentlich Fakt. Und ich nehme noch nicht wahr, dass wir uns darauf vorbereiten. Und meine These ist, und da würde ich gerne mit Work in Progress hin, dass wir helfen, die Gesellschaft und die Wirtschaft darauf vorzubereiten, dass wir nicht sagen, ja, hoppala, jetzt ist ja die Transformation da, was macht man jetzt? Es ist einfach, dass auch dieser der Mensch steht im Mittelpunkt, wäre gar nicht, wie ich es formulieren würde, sondern vielleicht die Ehrlichkeit. Wir haben ein Problem und wir haben Voraussetzungen und wir haben eine Transformation. Und die kann man sich einfach ganz nackt angucken und dann in einem würdigen Umfeld damit umgehen. Aber nicht immer so tun, als wäre das Problem nicht da. Oder als wäre die Lösung von vor 20 Jahren, dass wir nur qualifizieren müssen, auch die Lösung für jetzt. Ich habe mit Bildungsträgern gesprochen, diese ganzen Umschulungen, die gibt's. Es kommt nur keiner, der eine Hose anhat. Wir müssen uns an der Realität orientieren. Und das dann in einem menschenwürdigen und respektvollen Umgang. Es ist nicht der Mensch bei uns im Vordergrund, sondern erstmal das Problem, der Sachstand und eine mögliche Lösung. Und diese mögliche Lösung, die soll dann menschlich und respektvoll sein. Und da würde ich gerne hin und mal gucken, ob es klappt.
Ich glaube, die Pause hat es gerade gebraucht, um das nochmal ein bisschen wirken zu lassen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, viele, die uns zuhören, unsere fleißigen Podcast-Zuhörer, konnten heute wieder eine neue Nuance, ein neues Thema, eine Sichtweise von dir mitnehmen. Am Ende geht es uns ja auch darum, gute Beispiele zu transportieren, davon lernen zu können und ja, hoffentlich dich auch bei weiteren Fragen kontaktieren zu dürfen.
Sehr gerne.
Wir enden unseren Podcast, wie du natürlich weißt, wahrscheinlich immer mit 3 Tipps. 3 Tipps für den Handwerker. Welche wären das, die du mitgeben würdest?
Tipps für den Handwerker. Also der wesentlichste Tipp wäre, seid stolz auf euch und eure Berufsentscheidung. Es gab schon ganz viele Transformationen in den letzten Jahren und die jetzt kommen, dafür sind wir als Handwerker am besten aufgestellt. Ich würde uns als sehr krisensicher bezeichnen. Das heißt, mein erster Tipp wäre, seid froh mit eurer Berufswahl. Vielleicht der zweite Tipp, die Beharrungskräfte ein bisschen zu überdenken. Es ist vieles gut, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, aber manche Dinge müssen sich in unserer Branche ändern, um zukunftssicher zu sein. Den dritten Tipp, ich weiß gar keinen, ich finde es fast anmaßend, wenn ich jetzt Tipps gebe.
Aber es geht immer so ein bisschen als Zusammenfassung tatsächlich und was ich mitgenommen habe, vielleicht kann ich den dritten Tipp ergänzen, wenn ich darf.
Das würde mir sehr helfen.
Weil es geht ja auch mal so ein bisschen darum, das zusammenzufassen. Und was ich gerade ich fand den letzten Part sehr, sehr spannend und sich an der Realität zu orientieren. Das habe ich gerade nochmal für mich mitgenommen, diese Ehrlichkeit in den Fokus zu setzen.
Auf jeden Fall. Das ist mein dritter Tipp.
Sehr gut. Wunderbar. Dann bedanken wir uns für diese Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben sehr gespannt in deine Richtung heute geguckt. Ich glaube, du hast es uns angesehen. Ich hoffe, euch ging es beim Zuhören genauso. Und wer jetzt in den Austausch gehen möchte, dem geben wir gleich 2 Seiten mit. Einmal natürlich kuhn-elektro.de. Das ist das Unternehmen, wo wir gerade sitzen. Und die 2. Adresse zum Thema Work in Progress ist in-progress.work. Und ansonsten könnt ihr den Florian, ich guck mal in deine Richtung, auch über LinkedIn erreichen. Darüber habe ich dich ja damals auch kontaktiert. Also auch da ist er vertreten. Auch da könnt ihr in den Austausch gehen. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit und dass wir hier sein durften.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feltum GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.